Herzlich willkommen, ein Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria sagt Ihnen Marion Kuhl. Unser Thema heute das Martyrium der christlichen Philosophin Edith Stein. Zu Gast bei uns Prälat Professor Dr. Helmut Moll, der Vizepostulator von Edith Stein aus Köln. Heute feiert die Kirche das Fest der heiligen Edith Stein, Schwester Theresia Benedicta Acruze, der Jungfrau, Märtyrerin und Schutzpatronin Europas. Edith Stein hat 1891 bis 1942 gelebt. Sie war Jüdin, Atheistin, Philosophin, Katholikin, Professorin, Karmelitin und starb als Märtyrerin. 1922 trat sie in die katholische Kirche ein und 1933 in den Karmel. Als jüdischstämmige Christin wurde sie 1942 von den Nationalsozialisten im KZ Auschwitz umgebracht. 1987 wurde sie selig und 1998 heilig gesprochen, 1999 zur Patronin Europas erhoben. Wir sind heute an ihrem Festtag im Gespräch mit dem Vizepostulator zum Heiligsprechungsprozess, Prälat Professor Dr. Helmut Moll aus Köln. Grüß Gott, Herr Prälat Moll.
Grüß Gott.
Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Ratzinger-Schüler, wurden bei ihm promoviert. Sie waren jahrelang Mitarbeiter der römischen Kurie in der Kongregation für Glaubenslehre und in der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Von 1998 bis 2019 waren Sie bei der Erzdiözese Köln verantwortlich für die Selig- und Heiligsprechungsverfahren. Seit 2004 sind Sie Professor für Exegese und Hagiographie an der Gustav-Siewert-Akademie in Weilheim-Bierbronnen. Und im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz sind Sie der Herausgeber des Martyrologiums des 20. Jahrhunderts. Ja, und so eine Märtyrerin des 20. Jahrhunderts ist auch Edith Stein, deren Fest wir heute feiern. Ich habe eben ein paar Eckdaten nur angerissen. Herr Prälat Moll, vielleicht könnten Sie uns etwas mehr zum Leben von Edith Stein noch sagen.
Das Leben von Edith Stein war durchaus kurvenreich, denn sie war als Jüdin geboren in Breslau, aber mit 14 Jahren hatte sie aufgehört zu beten und hatte sich bewusst entschieden, nicht mehr zu beten und zugleich nicht mehr an Gott zu glauben. In der Rebellion distanzierte sie sich vom jüdischen Glauben und von Gott. Sie identifizierte sich allerdings mit dem jüdischen Volk und sie demonstrierte irgendwie auch ihre Aussagen mit dem Volk der Juden. Dann aber, auf der Suche nach der Wahrheit, fand sie den christlichen Glauben katholischer Prägung, so dass sie in der Diözese Speyer katholisch wurde, gefirmt wurde und Glied der katholischen Kirche wurde. Sie war dann Gymnasiallehrerin in Speyer für 10 Jahre und wechselte dann nach Münster, wo sie eine Dozentur bekam, aber diese Dozentur hat nicht lange gewährt, weil im Jahre 1933 sie als Jüdin schließlich abgelehnt wurde. Im gleichen Jahr trat sie in Köln in den Orden der Karmelitinnen ein und bekam den Namen Theresia Benedicta Acruze. Sie hat in Köln nur 5 Jahre gelebt, weil das Kloster unter Beschuss der NS war, hat sie das Kloster verlassen und ist in das niederländische Karmelitenkloster Echt gezogen, wo sie bald auch ihre Schwester Rosa mitzog. Aber im Jahre 1942 kamen die NS-Leute und haben sie aus dem Kloster herausgeholt, um sie in Auschwitz zu vergasen. Sie hat studiert in Breslau, in Göttingen und in Freiburg, sodass wir vielfältige Zeichen haben der Erinnerung und auch der Verehrung.
Herr Prälat Moll, wie kam das, dass Sie Vizepostulator für den Heiligsprechungsprozess von Edith Stein geworden sind?
Nun, zum einen war ich ja und bin es noch heute, Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium des 20. Jahrhunderts. Und darunter fällt auch Edith Stein. Zweitens war ich theologischer Konsultor an der römischen Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen. Und da lag es nahe, mich zu erwählen. Der Postulator, ein Spanier, hat mich dann zum Vizepostulator ernannt. Und in der Folge durfte ich sogar bei der Heiligsprechung der Edith Stein am 11. Oktober 1998 auf dem Petersplatz mit Papst Johannes Paul II. Konzelebrieren. Das war eine große Ehre für mich.
Was haben Sie da für Erinnerungen an die Heiligsprechung?
Ich habe vielfältige Erinnerungen. Auch das Mädchen, das aufgrund der Fürbitte von Edith Stein geheilt worden ist, ein junges Mädchen aus Amerika, das war bei der Heiligsprechung anwesend. Die Eltern hatten es aufgegeben, weil das Mädchen viele Medikamente genommen hatte, die sie für Süßigkeiten hielt, sodass ihr Körper sechsfach vergrößert war und die Ärzte sie aufgegeben hatten. Und durch die Fürsprache der Heiligen ist sie dann doch gesund geworden. Sie war anwesend, auch ihr Vater war anwesend. Es waren viele Leute anwesend, der Kardinal Meißner war natürlich anwesend. Aus Köln war eine große Delegation gekommen, weil das Erzbistum Köln das Verfahren geführt hatte. Es war ein unvergesslicher Augenblick, den ich dort erlebt habe.
Das Seligsprechungsverfahren, das war ja schon gelaufen. Was mussten Sie dann spezifisch tun für den Heiligsprechungsprozess?
Meine Aufgabe war, in Deutschland Edith Stein bekannter zu machen und auch die Gründe zu erklären, was ein Seligsprechungsverfahren und was ein Heiligsprechungsverfahren ist, nämlich, was kaum einer weiß, dass auch Märtyrer für die Heiligsprechung eines Wunders bedürfen, sei es ein Heilungswunder, sei es ein Naturwunder, sei es ein Auferweckungswunder. Und so ist es geschehen, dass sie dann aufgrund einer Heilung des amerikanischen Mädchens McCarthy heilig gesprochen wurde. Auch die Märtyrer bedürfen für die Heiligsprechung eines Wunders.
Und haben Sie mit dem Mädchen und den Eltern auch selber sprechen können?
Ich habe den Vater erlebt. Der Vater ist auch ein Geistlicher, aber nicht katholisch, sondern aus einer anderen Denomination. Er zog mit uns ein auf dem Petersplatz und zog auch wieder aus. Wir durften nachher dem Papst persönlich begegnen. Es war eine unvergessliche Begegnung, auch mit Papst Johannes Paul II., der ja doch dieses Verfahren besonders gefördert hat.
Warum hat er Edith Stein so geschätzt?
Er hat Edith Stein so geschätzt, weil sie einmal aus Breslau kam, das seit 1945 polnisch war. Er hat sie weiterhin geschätzt, weil sie eine Philosophin war. Auch Johannes Paul II. War ja ein Philosoph. Und er hat seine Doktorarbeit über Johannes vom Kreuz geschrieben, über die auch Edith Stein geschrieben hat, sodass es hier eine geistige Verwandtschaft gab. Und er hat sie heilig und selig gesprochen, weil er dachte, das ist ein großes Vorbild für die heutigen Menschen, für die Gelehrten, für die Frauen, für die Menschen, die nicht mehr zurechtkommen in ihrem Leben, dass sie durch diese Frau erfahren, das Heil kommt von den Juden und das Heil ist in Christus gekommen.
Wie ist Edith Stein zum Glauben an Jesus Christus gekommen?
Sie war als Studentin in Göttingen auf der Suche nach der Wahrheit. Sie hatte also das Beten aufgehört, aber sie war auf der Suche nach der Wahrheit. Und sie fand die Wahrheit in dem Buch der großen Therese von Avila. Sie schlug das Buch zu und sagte, das ist die Wahrheit. Sie fand also in einem Buch die Wahrheit über Jesus Christus, ließ sich dann in Bad Bergzabern taufen und wurde vom Bischof von Speyer gefirmt.
Also sie hat eigentlich alle Phasen, die man so in der Welt jetzt antrifft, Atheismus, bewusste Abkehr von Gebet und allem eigentlich kennengelernt, oder?
Ja, und deshalb ist sie auch gerade für die Menschen von heute so wichtig, dass sie eben nicht einfach hin, nur es ist nur geradlinig den Weg zu Christus gefunden hat, sondern auf dem Wege, wo sie durch Zweifel und Ernüchterung durchgegangen ist, wo sie auch fragend war, hat sie schließlich Christus gefunden. So möge auch der heutige Mensch durch seine vielen Fragen, durch sein Herankommen Christus finden, so wie sie Christus gefunden hat.
Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, wir sind im Gespräch mit Prälat Professor Dr. Helmut Moll, dem Vizepostulator für den Heiligsprechungsprozess von Edith Stein. Das Fest feiern wir heute in der Kirche. Sie ist Mitpatronin Europas. Dazu hat Johannes Paul II. Sie ernannt. Herr Prälat Moll, wie lange hat denn dieser Heiligsprechungsprozess gedauert?
Der Heiligsprechungsprozess war relativ kurz, denn sie wurde ja 1987 selig gesprochen in Köln und bereits 1998 heilig gesprochen. Also dazwischen liegen nur 12 Jahre. Entscheidend war das Wunder. Das Wunder, das auch für Märtyrer erforderlich ist, zeigte sich in Amerika durch dieses Mädchen, sodass dadurch das Verfahren vorangehen konnte. Das Erzbistum Köln hat alles dazu getan, dass es zur Heiligsprechung gekommen ist.
Haben Sie dann auch noch alle Schriften und Zeugen befragen müssen? Oder?
Nein, das war nicht mehr nötig. Das ist für die Seligsprechung erforderlich. Das heißt, die über 30 Zeitzeugen, vor allen Dingen die Ordensschwestern, ihre Verwandten, die jüdischen Verwandten und noch andere Personen, die sind alle für die Seligsprechung schon gefragt worden. Meine Aufgabe bestand darin, diese Person in Deutschland bekannter zu machen und auch den Unterschied zu erklären zwischen Selig- und Heiligsprechung. Und dadurch, dass ich im Erzbistum Köln lebe und das Erzbistum Köln das Verfahren geführt hat, war es klar, dass es von Köln aus durchgeführt werden sollte.
Vielleicht sagen Sie jetzt auch mal den Unterschied zwischen Seligsprechung, Heiligsprechung. Das setzt man manchmal vielleicht so voraus.
Die Seligsprechung ist nur regional. Das heißt, die Person, nehmen wir also Nikolaus Groß, darf nur regional verehrt werden. Der darf hier also nicht in Afrika, in Südamerika, in Asien verehrt werden, sondern nur hier im Bistum Essen und im Bistum Köln. Die Heiligsprechung bedeutet, dass eine Person auf der ganzen katholischen Welt verehrt werden darf. Und der entscheidende Unterschied ist noch, die Seligsprechung ist eine vorläufige Entscheidung. Die Heiligsprechung ist eine endgültige Entscheidung, dass der Papst endgültig entscheidet, diese Person ist heilig.
Wenn Sie sagen, die darf verehrt werden, meinen Sie dann offiziell liturgisch?
Ja, sie darf offiziell liturgisch verehrt werden. Das heißt, heute dürfen alle Priester in allen Kontinenten dieses Fest feiern. Das ist eine große Verehrung. Und das bedeutet, die Wissenschaftler, die prüfen jetzt immer mehr die Schriften der Heiligen, sodass wir die Schriften der Heiligen in allen Hauptsprachen vorhanden sind und sodass wir jetzt auch bis nach Südamerika, bis nach Afrika, bis nach Asien, bis nach China Menschen haben, die diese Heilige erforschen, weil sie sagen, diese Person hat Wissenschaft und Frömmigkeit verbunden. Sie hat Leben und Glaube verbunden. Diese Person wollen wir näher kennenlernen.
Edith Stein hat viele Schriften verfasst. Da gibt es ja diese ganze neue Bandausgabe. Das sind
Jawohl.
Eine riesige Menge an auch an Briefen, die sie hinterlassen hat. Haben Sie selber denn auch noch eine besondere Zeitzeugin oder Zeitzeugen kennengelernt?
Ja, ich habe mehrere Zeitzeugen kennengelernt. Einmal einen Dr. Erich Heck. Er sagte mir, dass er bei der Einkleidung von Edith Stein in Köln im April 1934 dabei war. Dann habe ich Else Krämer kennengelernt. Sie hat gelernt bei ihr. Sie war eine Schülerin von Edith Stein in Speyer. Edith Stein hat ja Deutsch und Geschichte unterrichtet. Und ich habe sie, weil sie in einem Kölner Altersheim lebte, bei meinen Reisen durch das Erzbistum Köln immer mitgenommen. Und dann war sie gleichsam der Hahn im Korb, weil sie über eine Heilige reden konnte, die sie persönlich erlebt hat. Else Krämer. Sie hat über diese Heilige so oft gesprochen.
Und von ihr werden wir jetzt auch etwas hören. Meine Kollegin Sabine Böhler konnte nämlich mit ihr reden, vor vielen Jahren schon. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus diesem Gespräch. Sabine Böhler hat sie gefragt, wie sie Edith Stein in Speyer erlebt hat.
Schon in der Volksschule hatte ich den Wunsch, einmal Lehrerin zu werden, da in der Pfalz nur eine Möglichkeit dazu war, nämlich bei den Dominikanerinnen im Kloster St. Magdalena in Speyer kam ich mit 15 Jahren an das dortige Lehrerinnenseminar. An dieser Schule war Frau Dr. Edith Stein als Lehrerin tätig. So war sie auch meine Lehrerin in Deutsch. Wir schätzten sie sehr. In ihrem Äußeren war sie sehr einfach. Ihr Wesen war vornehm und würdevoll, zugleich geprägt von großer Bescheidenheit und Demut. Sie wollte nie im Vordergrund stehen. Schon bald wusste ich, dass sie eine sehr kluge und gebildete Frau war, die neben ihren Unterrichtsstunden noch viel studierte, Schriften des heiligen Thomas von Aquin übersetzte und Vorlesungen bei Lehrerinnenvereinen und in Universitäten hielt. Meistens sprach sie über Frauenbildung. Man sah sie immer mit einigen Büchern unter dem Arm. Trotz ihrer überragenden Gelehrsamkeit, die uns großen Respekt einflößte, war sie für uns eine liebenswürdige, hilfsbereite Frau. Sie war eben unser Fräulein Doktor. Sie wohnte auf der ersten Etage des Pfortenhauses, das an der Kirche angebaut war, hatte ein einfaches Zimmer, ähnlich einer Schwesternzelle. Ein gemeinsames Esszimmer teilte sie mit unserer Zeichenlehrerin. Fräulein Dr. Stein war sehr fromm und betete viel. Morgens bei der Heiligen Messe hatte sie ihren eigenen Platz im Chorraum der Kirche. Neben der Sakristeitüre stand ein Betstuhl. Hier kniete sie. Aber nicht nur während der Heiligen Messe, auch sonst war sie oft zur Anbetung hierher gekommen. Sogar nachts hielt sie oft Anbetung vor dem Allerheiligsten. Ein Kirchenschlüssel lag für sie an einer vereinbarten Stelle. Ihr Unterricht war anspruchsvoll. Sie forderte auch von uns viel. Es war nicht bloß Wissensvermittlung. Ihren tiefen Glauben an Christus brachte sie mit in den Schulraum. Trotz ihres arbeitsreichen Lebens hatte sie für uns Schülerinnen immer noch Zeit, unsere Sorgen und Anliegen anzuhören. Wir waren im Internat sehr streng gehalten. Gerne hätten wir einmal ein Theater, ein Konzert besucht. Unsere Oberin erlaubte uns dies nicht. Brachten wir aber unsere Wünsche unserem Fräulein Doktor vor, setzte sie sich mit uns ein. Schwestern konnten ihre Bitte nicht abschlagen. So ging sie einige Male mit uns ins Theater und zu einem Konzert. So sahen wir Fräulein Dr. Stein einmal als sehr fromme Frau, vor der wir große Hochachtung hatten, und dann ihre liebe Art, sich für uns einzusetzen. Trotzdem bestand immer ein respektvoller Abstand. 1930 war ein besonderes Ereignis. Es war die Räumung der Rheinlande und ist das Ende der Pfalzbesetzung durch die Franzosen. Da die Schwestern noch strenge Klausur hatten, die künftigen Lehrerinnen aber diese denkwürdige Stunde erleben sollten, wurden von Dr. Stein und unsere Zeichenlehrerin gebeten, uns Schülerinnen um Mitternacht zum Domplatz zu begleiten, wo die von der Rheinbrücke kommenden deutschen Soldaten unter Glockengeläute und mit brennenden Fackeln unter lautem Jubel der Bevölkerung einmarschierten. Wir waren alle hell begeistert. Auf dem Heimweg fiel unsere Zeichenlehrerin auf, dass Frau Doktor unsere Begeisterung und Freude keineswegs teilte. Jetzt kommt erst die Judenverfolgung und dann die Kirchenverfolgung, war ihre Antwort. Wie recht sollte sie behalten. Am 27. März 1931 verließ Frau Dr. Stein Speyer, was wir alle sehr bedauerten.
Das war eine Aufnahme von einer Zeitzeugin, Else Krämer, die Edith Stein noch als Lehrerin in Speyer erlebt hat. Wir sprechen heute über das Martyrium der christlichen Philosophin Edith Stein, deren Festtag wir heute feiern. Zu Gast hier bei Radio Horeb ist Prälatprofessor Dr. Helmut Moll, der Vizepostulator des Heiligsprechungsprozesses von Edith Stein. Herr Prälat Moll, mittlerweile ist Else Krämer gestorben. Hat sie Ihnen noch irgendwas gesagt über Edith Stein, eine schöne Begebenheit, oder lassen wir das Zeugnis so stehen? Oder möchten Sie noch was hinzufügen?
Nein, sie hat dieses Manuskript, das wir eben gehört hatten, jedes Mal vorgelesen. Und die Leute waren von ihr so begeistert, dass sie sie dann mit Fragen gelöchert haben. Und das hat ihr sehr gefallen, dass sie auch einmal im Mittelpunkt stand und dass sie mit mir fuhr zu den Stätten der Verehrung der Heiligen.
Welche Stätten kann man noch besuchen? Was kann man da noch sehen?
Also man kann in dem Kloster, wo sie in Köln war, das ist abgerissen worden durch die Nazis. Aber es gibt noch ein zweites Karmelitenkloster in der Kölner Innenstadt. Dort hat sie vor dem Gnadenbild der Gottesmutter vom Frieden eine Stunde lang gebetet, bevor ihre Reise nach Echt in den Niederlanden angeht. Dort gibt es ein Edith Stein-Archiv, eine große Bibliothek, auch viele Sekundärreliquien, die ich selber besitze. Dort können also Leute studieren, wenn sie die Edith Stein Schriften studieren wollen. Also das ist ein wichtiger Ort für die Studierenden, das Edith Stein Archiv in Köln. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Erinnerungszeichen. Etwa in Köln gibt es auch das Denkmal von Bert Gerresheim über Edith Steins Leben, wo sie dreifach dargestellt wird, einmal als Jüdin mit dem Davidstern, dann als Philosophin, die zweifelt, und schließlich als Ordensfrau. Immer wieder spüre ich, dass dort Kränze und Blumen abgelegt werden und dass auch dort Menschen beten, sodass in Köln der Name und die Verehrung von Edith Stein groß ist.
Was ist denn in Speyer, wo sie 10 Jahre gelebt hat, noch übrig geblieben?
In Speyer ist die Internationale Gesellschaft der Edith Stein Forschung. Und dort gibt es natürlich auch einen Edith Stein Weg. Es gibt ein Edith Stein Gymnasium. Man kann auch heute noch diese Zelle sehen, wo sie gelebt hat. Also es gibt auch in Speyer eine ganze Reihe von Zeichen. Auch im Speyerer Dom gibt es eine eigene Kapelle zu ihrer Ehren. Von dort aus gibt es auch in Speyer vielfältige Zeichen der Verehrung.
Wir haben die Sendung überschrieben, das Martyrium der christlichen Philosophin Edith Stein. Manche sagen ja, so viele Juden oder jüdischstämmige Christen sind im KZ umgebracht worden. Wieso wird Edith Stein jetzt so herausgehoben und als Märtyrerin verehrt?
Das hat folgende Bewandtnis. Sie lebte ja seit 1938 in Echt in der Provinz Limburg in den Niederlanden. Auch eine ganze Reihe von anderen jüdischen Frauen lebten in der Zeit nach 1939 in verschiedenen Klöstern der Niederlande. Ruth Kantorowicz, Lisa Majerowski, die Geschwister Goldschmidt. Als nun die niederländischen Bischöfe einen Hirtenbrief schrieben, 1942, in der sie Hitler angriffen, weil er die Juden heruntermachte, weil sie eine eigene Ideologie der Rassen verkündete, haben diese Frauen gesagt, das ist ein großartiger Hirtenbrief, das sind noch Männer, diese Bischöfe, die sagen es Hitler. Und Hitler schwörte Rache. erstens den niederländischen Bischöfen, weil sie diesen Hirtenbrief geschrieben hatte, und zweitens diesen Frauen, weil sie dem Hirtenbrief Applaus gespendet hatten, sodass Hitler festsetzte, nur die katholisch gewordenen Juden werden umgebracht. Nicht die evangelisch gewordenen Juden, nicht die Juden, die in den Niederlanden waren, sondern nur die katholisch gewordenen Juden, weil sie dem Hirtenbrief der niederländischen Bischöfe Applaus gespendet hatten. Und das ist eindeutig, dass dieses ein Martyrium ist. Sie haben sich für diesen Hirtenbrief ausgesetzt, sie haben sich durch Applaus ihnen beigefügt und so wurden dann am 2. August 1942 alle diese Frauen herausgerufen aus ihren Quartieren. Sie wurden über Amersfoort, über Westerbork mit dem Zug bis nach Auschwitz gebracht, wo sie dann alle ihr Ordensgewand trugen, auch Edith Stein, aber sie trugen auch ihren gelben Stern, weil sie Juden waren, aber sie trugen ihren Ordensgewand. Das heißt, man erkannte sie, dass sie katholisch waren. Und sie sind dann alle in einem Raum eingepfercht gewesen, sie mussten sich entkleiden und dann kam aus den Düsen eben kein Wasser, sondern das Zyklon B, sodass sie erstickten, sodass sie alle umgebracht wurden. Das ist ein christliches Martyrium.
Weiß man von Edith Stein noch etwas von den letzten Tagen ihres Lebens?
Ja, sie hat noch einen Brief an die Gemeinschaft der Karmelitinnen in Echt geschrieben, den wir haben. Sie hatte auch Kontakt mit den anderen Frauen jüdischer Provenienz, die katholisch geworden waren, also mit Ruth Kantorowitz, Alice Reis, Lisa Maria Marowski, den Geschwistern Goldschmidt. Sie waren ja gemeinsam über Amersfoort nach Westerbork gekommen. Und wir haben noch viele Zeitzeugen, die uns bestätigen können, dass diese dann von Echt aus deportiert wurden. Diese Zeugnisse haben wir in dem neuen Buch von Paul Hamanns, Die heilige Edith Stein. Paul Hamanns ist Kirchenhistoriker in Roldück in den Niederlanden. Er hat ein Buch geschrieben über die heilige Edith Stein. Also wir haben viele Zeichen, aber wir haben keinen Leichenschein. Das heißt, keiner kann bestätigen, dass sie wirklich am 9. August umgebracht wurde. Man kann nur von einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgehen, weil sie auch nach diesem Datum sich nicht mehr gerührt, nicht mehr gemeldet hat. Denn einige konnten noch immer in Auschwitz entfliehen. Aber für Edith Stein kann man das nicht voraussetzen.
Ich habe mal etwas gelesen, weiß nicht, ob das stimmt. Kamen so Berichte aus dem KZ, dass jemand gesagt hat, in der Hölle von Auschwitz war Edith Stein eine der Frauen, die da ruhig geblieben sind, die sich um die Kinder gekümmert hat, deren Mütter da ganz durchgedreht sind bei diesem Terror. Wissen Sie davon etwas?
Jawohl, das ist richtig. Das ist auch belegt und diese Belege haben wir von Personen, die schriftlich etwas gegeben haben, denn das konnte ja nur noch schriftlich sein, weil die alle umgebracht wurden, sodass wir an schriftliche Zeugnisse haben, dass sie sich um Kinder gekümmert hat, dass sie Frauen beruhigt hat, dass sie selber sehr gelassen war. Das ist auch sehr entscheidend, dass sie als Märtyrerin nicht verzweifelt war, dass sie sterben musste, sondern in der Überwindung der natürlichen Todesfurcht bereitwillig und gelassen dem Tod entgegenging.
Ja, vielen Dank erst einmal soweit. Hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb hören Sie Prälat Professor Dr. Helmut Moll über Edith Stein heute an ihrem Festtag. Sie, liebe Zuhörer, haben jetzt auch die Möglichkeit, noch anzurufen, Fragen zu stellen. Prälat Moll kennt sich aus als Vizepostulator des Heiligsprechungsprozesses. Sie können jetzt mit ihm reden, wenn Sie möchten. Anrufen unter der 089 517 008 008, müssen Sie dann wählen. Ich wiederhole die Nummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer, wenn Sie von Radio Maria in Südtirol aus zuhören oder irgendeinem anderen Land außerhalb von Deutschland, die Vorwahl nicht vergessen, die 0049, dann die 89 517 008 008. 008. Das Martyrium der christlichen Philosophin Edith Stein, das ist heute unser Thema. Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, und auch die Zuhörer von Radio Maria in Südtirol sind mit dabei. Heute ist der Festtag zur Mitpatronin Europas, der heiligen Edith Stein, Teresa Benedicta Akruze. Sie dürfen anrufen unter der 089 517 008 008. Unser Gast heute ist Prälat Professor Dr. Helmut Moll, der Vizepostulator des Heiligsprechungsprozesses von Edith Stein aus Köln. Wir haben Hörer in der Leitung. Wir beginnen mit Frau Barth aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Meine Frage, Herr Professor Moll, betrifft den Kardinal Ratzinger, den damaligen Kardinal Ratzinger unter Papst Johannes Paul, der ja ein ganz naher Mitarbeiter war, soweit ich das verstehe, und Unterstützer dieses Papstes, hatte er auch einen besonderen Anteil an Johannes Pauls speziellen Interesse an der Heiligsprechung dieser heiligen Edith Stein?
Das würde ich eher verneinen, denn er war Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre. Die Glaubenslehre ist vorher gefragt worden, ob es lehrmäßige Bedenken gegen die Heiligsprechung gibt. Die gab es aber nicht, sodass es von dort aus zur Heiligsprechung kommen konnte. Es war Johannes Paul II., der vor allen Dingen die Dinge herangetrieben hat und vorangetrieben hat. Er wollte unbedingt die Heiligsprechung von Edith Stein fördern.
Ja. Vielen Dank.
Ja, danke schön, Frau Barth. Auf Wiederhören. Alles Gute. Jetzt geht es nach Mülheim zu Herrn Leibinger. Grüß Gott.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Tag, Herr Professor Moll. Ich will beitragen, dass ja da in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit vor einem guten halben Jahr eine Kassette rausgekommen ist, wo über die heilige Edith Stein gesprochen worden ist, und da kam auch dabei heraus, und ich wohne ja im Donautal, 15 Kilometer vom Kloster Beuron entfernt, dass da ein Gedenkstein ist und dass sie da von Dezember 31 bis Januar bei den Mönchen, bei den Benediktinern in Beuron war und eine praktisch so in Ludwigshafen am Bodensee ein Referat gehalten hat vor Professoren. Und das hat mich sehr fasziniert. Und ich muss sagen, ich hatte da eine Bildungslücke. Und da habe ich einen Freund auf dem Heuberg, der Eusebius, der hat immer als Polier im Kloster Beuron geschafft. Da habe ich gesagt, ja, Sebius, ist die Edith Stein in Beuron gewesen? Dann sagt er, ja, Karl-Heinz, weißt du das nicht? Kommst von Kind an nach Beuron. Der ist in der Seite auf dem Friedhof, ist der Gedenkstein, dass die heilige Edith Stein da bei uns in der Nähe war.
Ja, das ist richtig, Herr Leibinger.
Ja.
Edith Stein hat oft die K-Tage in Kloster Beuron benutzt. Und sie hat auch mit dem Erzabt Raphael Walzer gesprochen.
Ja, genau. Ja.
Der Erzabt Raphael Walzer war dann ihr Beichtvater. Sie hat mit ihm immer wieder korrespondiert, und so, dass sie also viele Beziehungen hat zu Beuron. Dennoch ist sie nicht Benediktinerin geworden, sondern Nein. Karmelitin.
Ja, und ich muss nur dazu sagen, ich höre ja jeden Morgen den Rosenkranz. Ich hatte ja große Bildungslücke. Ja. Benedikta, ich dachte, Benedikta vom Kreuz, wer ist das, wenn er bloß beim Rosenkranz? Und jetzt weiß ich, dass er, wenn er sagt, Benedikta vom Kreuz, dass das die heilige Edith Stein ist. Ja. Das tut mir so gut, weil ich sie auch so verehre, wissen Sie.
Ja, also im deutschen Martyrologium ist sie biografisch erarbeitet. Das deutsche Martyrologium heißt Zeugen für Christus. Da können Sie das Lebensbild nachlesen.
Ja. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Vielen herzlichen Dank. Und bitte. Ich freue mich sehr, dass Sie so
Schön.
Dazu beitragen, die heilige Edith Stein an
jawohl,
diesem Tag
zu bringen. Jawohl, das tue ich, jawohl. Ja.
Danke.
Vergelt's gut, ja. Ja, tschüss, Frau Kuhl.
Ja. Tschüss, ja, alles Gute, Herr Ladinger.
Danke. Ciao.
Ja, von Mülheim an der Donau geht es jetzt nach Mülheim an der Ruhr. Da wartet Frau Lempke in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Moll. Grüß Gott, Frau
Kuhl.
Kuhl, Entschuldigung. Ich bin der Edith Stein begegnet, als ich in Speyer eine Ausbildung im meditativen Tanz bei den Dominikanerinnen im Institut St. Dominikus gemacht habe.
Ja.
Und jetzt in diesem Institut war sie jetzt nicht, aber wir haben einige Schriften von ihr beim Tanzen gelesen. Und ich bin dann oft in der Mittagspause in das Kloster St. Magdalenen am Dom gegangen und habe mir in ihr Zimmer angeschaut und einige Gegenstände, die noch von ihr vorhanden waren, und war auch im Dom. Da habe ich sie dann zufällig entdeckt. Und was mich sehr berührt, ist dieses Gedicht: Ohne Vorbehalt und ohne Sorgen lege ich meinen Tag in deine Hand. Sei mein Heute, sei mein gläubig Morgen, sei mein Gestern, das ich überwand. Frag mich nicht nach meinen Sehnsuchtswegen, bin in deinem Mosaik ein Stein. Wirst mich an die rechte Stelle legen, deinen Händen bette ich mich ein. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht wissen, in welchem Alter und in welchem Zusammenhang Edith Stein dieses Gedicht geschrieben hat. Weil das hat sich mir so eingeprägt, das vergesse ich mein Leben lang nicht mehr.
Edith Stein hat viele Gedichte geschrieben und sie hat auch viele Lieder komponiert. Das ist wahrscheinlich in der Zeit in Speyer gewesen. In Speyer sind diese Dinge entstanden, weil sie hatte viel Zeit. Sie war ja Lehrerin und konnte von dort aus nachmittags viel studieren. Es ist also wahrscheinlich in der Speyerer Zeit entstanden.
Ah, schön.
Das
ja,
heißt
danke.
Also von 1922 bis 1932.
22 bis 32. Und sind diese Gedichte vielleicht in einem Band veröffentlicht oder sind
Nein,
die verstreut in ihren Büchern?
Sie sind verstreut in den Büchern. Es gibt eine eigene Edith Stein Werke. Das sind 18 Bände. Da sind alle die Gedichte vorhanden. Aber es sind 18 Bände, nicht?
18 Bände, ja.
Es ist viel, nicht? Das ist zu viel für einen.
Und ich wollte noch sagen, heute Abend um 18.30 Uhr ist hier ganz in der Nähe in Essen, Stoppenberg, im Karmelitinnenkloster der unbeschulten Karmelitinnen ein Gedenkgottesdienst für Edith Stein.
Sehr gut, sehr gut. Ja, es gibt Karmelitinnen, die gibt es auch in Köln, die gibt es in Essen. Die feiern heute das Fest und sind froh über diese Frau.
Ja.
Vielen Dank, Frau Lempke, für den Anruf. Ja, auf Wiederhören.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Ja, jetzt geht es nach Bamberg. Herr Felix wartet in der Leitung. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hier, Herr Dr. Moll, ich habe vor 25 Jahren oder etwas länger mal eine Fahrt gemacht nach Echt und bin dann ans Kloster der Karmeliten gegangen, an die Pforte, und habe gebeten, mir doch mal irgendwas zu erzählen von der Heiligen, also damals war sie noch nicht heilig, gesprochen, von Edith Stein mir zu zeigen oder mir zu erzählen.
Ja.
Und es waren auch deutschsprachige Schwestern dabei. Und die eine vor allem, die führte mich dann in einen Raum, wo verschiedene Andachtsgegenstände, die Edith Stein gebraucht hatte,
jetzt können wir Sie leider
nicht. Schwester hinaus.
Jetzt war es mal ganz kurz unterbrochen. Ja. Können Sie den letzten Satz noch mal wiederholen, Herr Felix?
Ja, ich war. Die Schwester hatte mich in einen Raum geführt im Kloster, wo Andachtsgegenstände, die Edith Stein gebraucht hatte während ihres Aufenthaltes in Echt. Und das waren also Rosenkranz, Gebetbücher und dergleichen. Und anschließend, ich habe mir das also alles angeschaut, und anschließend hat sie mich dann geführt, die Schwester, an die Tür, wo die SS draußen stand,
ja,
mit dem Abholwagen und die Treppe runter. Und das war für mich ein sehr tiefgreifendes Erlebnis,
ja,
diese Stelle zu sehen. Das
kann ich nur bestätigen. Ich bin selber in echt gewesen, auch in dem Kloster bin ich gewesen. Dort hat Edith Stein noch 4 Jahre gelebt.
Ja.
Hier gibt es viele Erinnerungen. Auch die Pfarrkirche von Echt hat der Bischof von Limburg nun auch umgewidmet. Heiliger Landricus und heilige Edith Stein.
Ja.
Sodass also auch in Echt ihr Erinnerungszeichen immer gegenwärtig ist.
Ja, ich war auch im Berg Zabern gewesen.
Ah, wie schön.
Wollte den Taufstein anschauen, der Kirche, wo es getauft ist.
Jawohl, die habe ich auch gesehen, den Taufstein.
Das habe ich auch mir angeschaut.
Mitten in der Kirche steht er.
Ja, genau. Und aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wie kommt man eigentlich darauf, jemanden zu fündig zu machen aufgrund eines Heilungsereignisses, dass man dann eine Heiligsprechung einleitet oder vollzieht? Denn wie kam man auf diese Amerikanerin?
Also, die amerikanischen Eltern McCarthy haben die Edith Stein schon damals verehrt. Und sie kannte auch die Edith Stein von den Schriften her, denn der Vater war ja ein Geistlicher und von dort aus kannte die Familie Edith Stein durch die Schriften. Und deshalb haben sie auch ihr Kind Maria Benedicta genannt, Theresia Benedicta genannt, sodass das Kind auch sich immer wieder an Edith Stein erinnern konnte. Und deshalb haben sie auch in der Not zu Edith Stein gerufen und Edith Stein hat offensichtlich geholfen, dass das kranke Kind wieder gesund wurde.
Ach ja, und dann hat diese Familie den Vatikan informiert, oder wie?
Ja, sie hat den Bischof, informiert. Der Bischof hat dann eine Kommission eingesetzt, um zu prüfen, ob das alles stimmt. Und die Akten sind nach Rom gekommen. So ist das dann geworden.
Ach ja. Oh, herzlichen Dank.
Bitte.
Danke für den Anruf. Alles Gute. Ja, auf Wiederhören.
Ihnen auch.
Ja, jetzt geht's von Bamberg nach Frankfurt zu Walter Flick. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Herr Professor Prelaten-Moll. Wir kennen uns von der Gesellschaft für Menschenrechte von der Stefan und die verfolgte Christen. Ich wollte auch an die Kirche in Bad Bergzabern erinnern, die als Tauferneuerungskirche auch vom Bistum Speyer eingerichtet worden ist.
Jawohl.
Vielleicht können Sie auch etwas sagen noch zu den Impulsen, warum sie zum Christentum übergetreten ist und katholisch geworden ist.
Sie war in Bad Bergzabern bei der Familie Martius und hat dort ihr geholfen. Und weil die Leute weg waren, war sie ganz alleine in der Wohnung der Familie. Dann hat sie ein Buch genommen, das Buch von der heiligen Theresia, und hat gekannt, das ist wohl der katholische Glaube. Sie war natürlich vorbereitet, durch die Gnade war sie vorbereitet. Aber dieses Buch der heiligen Theresia von Avila hat ihr den letzten Schub gegeben, katholisch zu werden. Und in Bad Bergzabern bin ich einmal gewesen. Sie hat dort viele Zeichen der Erinnerung, nicht nur den Taufbrunnen, sondern auch das Haus der Familie Martius, das habe ich auch gesehen. Also in Bad Bergzabern im Bistum Speyer wird sie sehr verehrt.
Eine kurze Frage. Sie hätte wohl auch die Möglichkeit gehabt, noch in die Schweiz zu kommen. Aber da spielt auch Ihre Schwester Rosa eine Rolle, wenn Sie da etwas zu sagen.
Ja, sie war in Echt und spürte, dass die Juden verfolgt wurde. Sie wollte dann in dem Karmelitenkloster Le Paquier bei Fribourg unterkommen. Aber der ganze Schriftverkehr hat sich hin und her gezogen und musste natürlich auch von den SS-Leuten beglaubigt werden. Und am Ende zeigte sich, dass das Kloster Le Paquier voll war. Es waren also keine Plätze mehr frei. Und auf diese Weise ist sie dann nicht in die Schweiz gekommen.
Und ich habe mich ein bisschen mit ihrem Leben beschäftigt. Es gibt da einen Brief an Pius XI. Schon 1933.
Ja.
Können Sie da was sagen zu diesem Brief da und wie Pius XI. Reagiert hat oder nicht reagiert hat?
Ja, aber schauen Sie, der Brief, den ich hier vor mir habe, dieser Brief ist durch den Erzabt Raphael Walzer dem Vatikan übermittelt worden, damit er auch sicher ankommt. Pacelli, der Kardinalstaatssekretär, hat dem Erzabt Raphael Walzer auch eine Antwort gegeben, natürlich eine diplomatische Antwort. Manche sagen, dass dieser Brief ursächlich ist für das Schreiben von Papst Pius XI. Mit brennender Sorge. Dass also dieser Brief eine Wirkung hatte bis in die Enzyklika mit brennender Sorge.
Vielen Dank.
Gut, vielen Dank, Herr Prelat-Moll. Dankeschön.
Alles Gute, Herr Flick. Danke. Danke für den Anruf. Jetzt geht's nach Trier zu Frau Klassen. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Ich wollte noch eine kurze Ergänzung machen. Eine Reliquie zweiten Grades, also Stoffreliquie von ihr, ist auch nicht nur in Europa, sondern auch außerhalb Europa, in Kasachstan, in Karaganda. Da wurde vor etwa 10 Jahren eine Kathedrale gebaut, also eine Bischofskirche. Und die hat den Titel Unsere liebe Frau von Fatima, Mutter aller Nationen. Und da waren im Reliquiar aber nicht alle Nationen. Und das hat mich dann doch gejuckt. Und dann habe ich vom Kölner Karmel Stoffreliquien nach Karaganda befördert.
Sehr schön, sehr schön.
Und dadurch ist jetzt da auch, also außerhalb von Europa, eine Patronin von Europa ist auch dort vertreten.
Ausgezeichnet, das haben Sie gut gemacht, Frau Klassen. Ich habe auch aus dem Kölner Karmel Reliquien bekommen, und zwar nur Stoffreliquien, die ich dann weitergebe an Leute, die es haben wollen.
Ja, also normalerweise müssen ja in so ein Altarreliquiar, also echte Reliquien ersten Grades, aber die gibt es ja nicht. Fall hatte ich mich natürlich vorher schlau gemacht, reicht das, wenn man also Stoffreliquien, also zweiten Grades.
Man hat keine Primärreliquien von Edelstein, deshalb gibt es nur zweite Reliquien zweiten Grades, und das sind eben Stoffreliquien von den Gewändern, die sie getragen hat. Ja.
Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Trier.
Jedenfalls.
Ja, auf Wiederhören, Frau Klassen. Jetzt haben wir Frau Ehlert aus Newiges in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Prelat-Moll. Ich habe einen Satz in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt... Ich gehe für mein Volk.
Ja.
Stammt der von...
Also dieser Satz existiert, er ist aber nicht schriftlich formuliert. Das soll Edith Stein ihrer Schwester Rosa Stein auf der Straße vor dem Kloster gesagt haben, und eine niederländische Frau soll das auch gehört haben. Aber wir haben keine schriftlichen Unterlagen. Dieser Satz, wir gehen für unser Volk, kann verschieden ausgelegt werden. Wir gehen anstelle unseres Volkes oder wir gehen für unser Volk. Also dieser Satz soll gesprochen worden sein, es gibt aber keine schriftlichen Unterlagen, dass das so gewesen ist.
Danke Ihnen. Ich bin noch Zeugin für Christus, für meinen Religionslehrer, Kaplan Gerhard Witt im Ermland.
Ja.
Meine Religionslehrer.
Sehr schön. Danke. Also, wir haben im Martyrologium über 30 Märtyrer aus dem Ermland.
Ja, Zeugen für Christus.
Jawohl.
Danke, Frau Ehlert. Alles Gute. Noch Newiges. Auf Wiederhören. Die nächste Anruferin ist Frau Koller aus Griesstadt. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Mein Name ist Elisabeth Köller und ich hätte folgende Frage. Und zwar haben Sie doch gesagt, bezüglich des Wunders, dass der Vater von diesem Mädchen, das geheilt worden ist, ein Geistlicher aus einer anderen christlichen Konfession war.
Genau.
Und jetzt würde mich interessieren, vielleicht eine blöde Frage, aber wie der auf die Idee gekommen ist, erstens überhaupt eine Heilige anzurufen und zweitens, warum ausgerechnet die Edith Stein?
Da müssen Sie den Mann selber fragen, der ist über 80 Jahre alt. Es ist ja so, dass Edith Stein seit der Seligsprechung weithin bekannt geworden ist, weil sie eine Philosophin ist, weil sie eine Ordensfrau ist, sodass sie auch in Amerika bekannt ist, auch durch die Schriften. Und sie haben ja beide, die beiden Eltern haben ihr Kind Theresia Benedicta genannt. Das sieht man schon, dass sie diese Heilige gekannt haben. Und es gibt auch Konfessionen, wo auch die Heiligen angerufen werden, nicht nur im Katholischen, sondern auch im Orthodoxen, sodass sie dann auch gesagt haben, wir wollen unser Kind Theresia Benedicta nennen. So ist es dann gekommen, dass sie auf diese Weise die Heilung erfahren haben.
Ah, sehr schön. Danke sehr.
Alles Gute.
Danke Ihnen auch. Danke.
Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Dann haben wir die nächste Anruferin in der Leitung aus Trier, Frau Kratzmarker.
Ja, Kratzmarker, Herr Professor Moll, ich wollte nur noch anmerken, hier ist nochmal Trier. Ich kenne auch die Frau Dr. Klassen, die hat eben angerufen. Die Heilige Edith Stein war auch in Trier.
Jawohl.
Wir haben ja hier den Heiligen Rock.
Jawohl.
Da war sie 1933, war sie in Trier.
Jawohl.
Dann war sie auch in der Pauluskirche, die leider jetzt profaniert ist. Und wir beten aber, dass das wieder rückgängig gemacht wird. Und da war das Grab des Hieronymus Jägen.
Jawohl.
Der hat mittlerweile auch den Titel verliehen bekommen, verehrungswürdiger Diener Gottes. Der ist jetzt aber umgebettet worden in die Gangoskirche. Die wird im Moment renoviert. Und ich wollte nur sagen, die Edith Stein hat dann auch die beiden Werke, die Hieronymus Jägen geschrieben hat, das mystische Gnadenleben und das andere Buch heißt, das mystische Gnadenleben und der Aufstieg zu Gott. Da hat der Hieronymus Jägen auch Literatur von der heiligen Teresa von Avila mit eingebunden.
Sehr gut.
Ja, also wir beten, dass also bald er auch selig gesprochen wird.
Jawohl. Sehr gut, ich kann Sie nur bestätigen. Ich bin in der Kirche gewesen, habe auch den Hieronymus Jägen dort persönlich verehrt, als ich in Trier war. Und es ist richtig, die heilige Edith Stein war in Trier zur Verehrung des heiligen Rockes. Mhm. Wir haben auch Zeichen, sie war auch bei einer Benediktinerin in St. Matthäus. Und dort hat sie auch mit den Benediktinerinnen gesprochen. Also wir haben auch in Trier vielfältige Zeichen. Im Übrigen darf ich Ihnen sagen, ich bin am Samstag, dem 4. September in Trier, und zwar im Haus Robert Schumann auf der Jüngt 1 und werde dort über die Märtyrer des Bistums Trier sprechen.
Oh ja, oh, da bringe ich Ihnen ein Buch mit von einem Benediktinermönch, heißt der. Der hat also Trierer, hier aus dem Bistum Trier, hat ein Buch geschrieben, er hat die selber erlebt, über Märtyrer hier in Trier. Sind zwei Jesuitenpatris dabei und dann noch andere Pfarrer hier aus der Pfarrer, die sind auch im KZ gestorben, und zwar in Dachau.
Also, Sie wissen,
ich bringe Ihnen dieses Buch mit.
Also am 4. September, Samstag auf der Jüngt 1, halte ich ab 11 Uhr zwei Vorträge über die Märtyrer von Trier.
Oh, wunderbar.
Sagen Sie es auch der Frau Dr. Klassen.
Ja, gut, die bringe ich dann mit. Ja, gut.
Alles schön. Danke auch für den Anruf. Die Telefone klingeln hier noch heiß, aber die Zeit ist jetzt vorbei. Vielen Dank, Herr Prälat Moll, dass Sie bei uns waren, über Edith Stein gesprochen haben. Ja, für alle, die das gerne noch einmal nachhören wollen oder vielleicht auch weiterschenken wollen, entweder können Sie in die Homepage schauen, www.horeb.org, bald das Download-Podcast-Angebot nutzen, oder Sie rufen beim CD-Dienst von Radio Horeb an. Wenn Sie lieber eine CD geschickt bekommen möchten, dann unter folgender Nummer 08328 921 120. Das ist die Nummer vom CD-Dienst. Herr Prälat Moll, dürfen wir Sie am Schluss noch um ein Gebet um den Segen bitten.
Lasset uns beten. Lebendiger Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du hast die heilige Märtyrerin Theresia Benedicta Acruze zur Erkenntnis deines gekreuzigten Sohnes geführt und in seine Nachfolge bis zum Tode gerufen. Auf ihre Fürsprache lass allen Menschen im Gekreuzigten den Erlöser erkennen und durch ihn zur Schau deiner Heilherrlichkeit gelangen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Amen.
So segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und Ihnen noch einen schönen Festtag von Edith Stein. Alles Gute nach Köln.
Alles Gute. Wiederhören.
Wiederhören. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein, fürs rege mit Anrufen. Es verabschiedet sich Marion Kuhl.